Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast.
Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist wie immer Manuel Schneider. Wer kennt es nicht? Man steht im Supermarkt, will was einkaufen. Fast schon reflexartig greift man zu einem der vielen Produkte, die als klimaneutral, umweltfreundlich oder nachhaltig produziert beworben werden. Grüne Verpackung, ein paar Blätter als Symbol für Naturnähe, am besten das Ganze noch vegan. Und da man solche Claims nahezu überall findet, fällt die Auswahl auch nicht allzu schwer. Wer sich von uns eine gewisse Gutgläubigkeit bewahrt hat, verbindet mit dem Kaufakt vermutlich das positive Gefühl, eine gute, eine begründete, jedenfalls ökologisch korrekte Entscheidung getroffen zu haben. Für sich, für die Tiere, für Natur und Umwelt. Doch womöglich hat es mit all dem nicht allzu viel Aufsicht. Hinter vielen dieser vollmundigen Werbeversprechen stehen kaum überprüfbare Standards. Was heißt schon klimaneutral? Und immer wieder berichten Medien, dass Unternehmen, denen wir in gutem Glauben unser Geld gegeben haben, in anderen Bereichen alles andere als nachhaltig und vorbildlich agieren. Vieles mehr Schein als Sein. Man könnte es auch Betrug an der Kundschaft nennen. Gemeinhin spricht man von sogenanntem Greenwashing. Das Ganze hat offenbar System. Ein aktueller Greenpeace-Report, verfasst von der Wirtschaftsexpertin und Sprecherin von Greenpeace Österreich, Ursula Bittner, zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie die Industrie bereits seit Jahrzehnten Politik und Verbraucherschaft ruhig stellt, mit leeren Versprechen und freiwilligen Selbstverpflichtungen und sich gleichzeitig über ihre Lobbyarbeit unbemerkt längst Einfluss auf politische Entscheidungen gesichert hat. Greenwashing ist daher deutlich mehr als nur irreführende Werbung. Es ist ein lukratives Geschäftsmodell und Milliardenbusiness. Denn statt Umweltschutz zu betreiben, ist es zweifellos billiger, ihn nur vorzutäuschen. Im Folgenden hören Sie in leicht bearbeiteter und gekürzter Fassung den Vortrag, den die Greenpeace-Expertin Mitte März anlässlich der Veröffentlichung ihres Reports im Münchner Zukunftssalon gehalten hat. In ihm legt Ursula Bittner die Strategien hinter dem Greenwashing offen. Von fossilen Konzernen über die Finanzindustrie bis zur Fast Fashion. Der Report analysiert die raffiniertesten Täuschungsmanöver quer durch alle Branchen und die recht erfolgreichen Bemühungen der Wirtschaft, verbindliche rechtliche Regulierung zu verhindern oder zumindest abzuschwächen. Dokumentiert werden aber auch beunruhigende neue Entwicklungen. Denn in Zeiten, in denen selbst von politischer Seite ökologische Ambitionen als nicht mehr zeitgemäß diffamiert und ad acta gelegt werden, ziehen sich einige Unternehmen bereits aus der Klima- und Umweltkommunikation zurück oder streichen ihre Umweltziele komplett. Greenhushing bzw. Green Canceling sind die neuen Trends ostentativer Nichtnachhaltigkeit. Der Vorwurf des Greenwashings läuft so ins Leere, weil Nachhaltigkeitsziele gar nicht mehr verfolgt und propagiert werden, sondern schlicht aufgegeben werden, womit freilich auch niemandem gedient ist. So bleibt die zentrale Frage, welche tiefgreifenden Veränderungen auf politischer, wirtschaftlicher, aber auch kultureller Ebene bräuchte es, um Greenwashing und Co. zurückzudrängen und durch glaubwürdiges, wirksames Handeln zu ersetzen. Hören Sie nun den Vortrag von Ursula Bittner, die sich diesem ganzen Themenkomplex zwar aus aktuellem Anlass, jedoch zugleich mit einer gewissen historischen Tiefenschärfe gewidmet hat und auf die Anfänge dieser bis heute andauernden Fehlentwicklungen eingeht.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung und ich freue mich, dass ich das Buch von Greenpeace vorstellen darf. Es ist aber nicht das erste Buch von Greenpeace. Gar nicht bewusst, sondern eigentlich zufällig gab es schon mal ein Buch von Greenpeace. Und zwar 1992 hat Kenny Bruno ein Buch geschrieben, das hat geheißen Greenpeace Book of Greenwash. Und eben zufälligerweise war dieses Buch auch über Greenwashing. Und damals noch ein bisschen in einem anderen Kontext, nämlich im Rahmen des Earth Summit in Rio 1992, wie Greenpeace einfach beobachtet hat, wie immer mehr Firmen oder Konzerne, Industrie in diese UNO-Konferenzen halt reindrängen und hier auch mitreden wollen, mitbestimmen wollen, was eben die Länder beschließen an Maßnahmen, wie man eben Umweltthemen angeht. Also damals war noch nicht Klima so das Thema, aber grundsätzlich Umweltregelungen, soweit das halt im internationalen Kontext geht. Da hat sich eigentlich bis heute nicht viel geändert, sondern es ist eigentlich noch viel schärfer geworden, wenn wir daran denken, dass bei der letzten Klima-COP 1600 Lobbyisten vor Ort waren, bei der COP davor in Dubai waren es 2400 Lobbyisten. Das sind mehr Menschen als von den Ländern, die aus den, also es sind 10 Ländern, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind, vor Ort waren. Das heißt, es gibt einfach eine sehr große Imbalance auch zwischen Parties, also wirklich Menschen, die von den Ländern kommen und ihre Interessen vertreten, und denen, die Wirtschafts- und Profitinteressen vertreten. Der Unterschied halt zu damals und zu heute ist, dass wir heute nicht mehr entscheiden, so, welchen Weg gehen wir oder welche Strategie fahren wir, sondern es ist irgendwie spitz auf Knopf. Ich brauche nicht erklären, in welcher Situation wir uns befinden. Vor allem in diesem Rahmen ist wahrscheinlich allen bewusst, wir sind mitten in einer Klimakrise, wir sind mitten in einer Artenkrise, und es ist die Frage, ob wir das Ruder rumreißen können oder nicht. Ich springe wieder zurück zu der COP und zu den Konferenzen. 1972 in Stockholm war das erste Mal Umwelt so eigentlich wirklich erst ein Thema. Und da hat man gesehen, und das beschreibe ich auch alles im Buch, weil ich auch gelernt habe, selber in meinen Studien, um die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten, muss man die Vergangenheit kennen. Deswegen ist ein sehr großer Teil des Buchs ein Abriss aus der Vergangenheit. Und bei dieser Stockholm-Konferenz war es eigentlich so, dass man die Industrie mehr als Problem gesehen hat und weniger als Lösung. Und aufgezeigt hat, welche Probleme mit diesem Wirtschaftsmodell und mit eben Chemikalien und Pestiziden und Emissionen und so weiter, was alles da eben für Einfluss auf unsere Umwelt und auf unsere Natur ist. Und hier kommt dann relativ schnell Bruce Harrison ins Spiel, der immer wieder im Buch vorkommt, weil der so der Pate des Greenwashings ist, der das im Prinzip erfunden hat. Und der wurde dann mehr oder weniger auf den Plan gerufen, weil die Industrie oder die Konzerne entdeckt haben, das ist ein Problem, dass man bei diesen Konferenzen sie so als Problem sieht und dass da vielleicht Gesetze kommen, Regelungen kommen, die ihren Profit auch dementsprechend minimieren können. Und er hat sich dann stark gemacht, eben dieses Modell auch einzuführen. Economy, Environment and Energy, alles auf derselben Ebene. Ein bisschen so ein Vorläufer zu dem, kennt sicher jeder, Ökologie, Soziales und Ökonomie, das muss alles auf einer Ebene stehen. Dieses Konzept hat sich sehr dominant über Jahre manifestiert. Auch in Kreisen, wo eigentlich Ökologie das Zentrum war, hat man immer so diese 3 Säulen müssen nebeneinander sein. Und das hat sich dann auch schon im Earth Summit 1992 dann umgeschlagen. Da wurde dann die Industrie nicht mehr als Problem gesehen, sondern eben als Teil der Lösung. Und dann sind schon sehr viele Konzerne dort gesessen, haben dort mitverhandelt, haben ihre Interessen auch dort vertreten. Es kam dann zu einem freiwilligen Verhaltenskodex für Unternehmen, der dort erfunden worden ist. Und da sieht man schon, was die Idee war, immer ins Freiwillige das Ganze zu rücken und ja nicht verpflichtende Regelungen und Maßnahmen für Unternehmen zu verankern. Wenn ich jetzt noch weiter zurückspringe, ich gehe immer sehr viel in die Vergangenheit, was aber interessant ist, um zu verstehen, wie das entstanden ist, auch diese Idee, dieses Einfluss zu haben, so tun als ob, ist das eigentlich die Strategie der Konzerne früher noch war, zu vertuschen und zu tun, als hätten wir kein Problem. Und diese Strategie haben sie sich abgeschaut von der Tabak- und der Zuckerindustrie. Die Tabakindustrie hat ja sehr lange versucht, uns weiszumachen, dass Rauchen nicht gefährlich ist. Ich habe dann selber auch so nachgedacht, ich hatte Kaugummi-Zigaretten, ich hatte Schokoladenzigaretten, Sie wahrscheinlich auch alle. Also man hat einfach von klein auf gelernt, das ist eh super, wenn man raucht. Und eben einfach geleugnet, dass das einfach nicht gesundheitsgefährdend ist. Und genauso hat sich das auch die fossile Industrie gedacht. Wir tun einfach so, als wäre da einfach kein Problem. Vielleicht haben Sie das mal gehört, auch Exxon hat in den 70er Jahren Studien gehabt, wo dezidiert drin gestanden ist, wenn wir so weitermachen, werden wir ein Problem haben, eben mit dem Klima, wenn wir weiterhin fossile Energie extrahieren. Diese Studie wurde einfach in die Schublade gegeben und gibt es einfach nicht. Was dann passiert ist, ist ein, und es ist alles nie so, das ist passiert, dann kam das nächste, sondern das ist natürlich alles schleichend und fließt ineinander. Aber wo sich ein bisschen was verändert hat, ist mit dem Buch, und das war schon 1962, Silent Spring, Der stumme Frühling. Das Buch wird wahrscheinlich den meisten hier im Begriff sein, von Rachel Carson, wo sie gezeigt hat, wenn wir weiterhin Chemikalien und in dem Fall vor allem Insektizide verwenden, dann werden wir irgendwann einen stummen Frühling haben. Also es ging vor allem um das Insektizid DDT. Und da kamen die Chemiekonzerne auf den Plan und dann haben auch wieder Bruce Harrison gesagt, was können wir machen? Dieses Buch ist gefährdend für uns, dass es da eben wieder zu Gesetzen und Regelungen kommt. Und da wurde dann noch diffamiert. Es wurde gesagt, sie ist unwissenschaftlich, das stimmt alles nicht. Sie wurde mit sexistischen Vorwürfen konfrontiert. Das hat aber de facto nichts gebracht. Sie hat es dann selber zwar nicht mehr erlebt, weil sie schon gestorben war, aber DDT wurde dann verboten. Und hier war so ein entscheidender Moment, wo sich Konzerne gemeinsam mit PR-Agenturen, eben unter anderem Bruce Harrison, gedacht haben, okay, das funktioniert nicht mehr. Das Leugnen funktioniert nicht mehr. Parallel dazu wird die Wissenschaft stärker, entdeckt immer mehr. Die Umweltbewegung entsteht langsam. Es kommen, also Greenpeace unter anderem ist ja dann auch später entstanden, andere Umweltbewegungen, viel zivilgesellschaftliche Organisationen, auch die Medien haben mehr darüber berichtet. Und man kann so sagen, dass hier dieses Zeitalter des Greenwashings begonnen hat. Das heißt, man hat gesagt, tun wir einfach so, als ob, dann werden wir nicht an unseren Taten gemessen. Das heißt, dass Konzerne eben gesagt haben, wir machen das, ja, wir setzen uns Ziele, wir sparen Emissionen ein, wir setzen auf Recycling, wir setzen auf nachhaltiges irgendwas, ja. Und ob sie es dann machen oder nicht, das ist sehr schwierig zu durchschauen, aber bleiben wir im freiwilligen Bereich. Wir haben das dann auch später in den 90er Jahren bei Gütezeichen gesehen. Es kamen ja dann ein Haufen von Gütezeichen, die auch die Idee haben, ja, das Ganze freiwillig zu machen. Also nicht ein Gesetz zu haben, dass man sagt, man darf diese Produkte nicht mehr kaufen, wenn sie eben die Umwelt schädigen oder Menschenrechte verletzen, sondern wir verpflichten uns freiwillig, eben das einzuhalten. Und eine weitere Strategie, die war jetzt wieder sehr viel später, 2004, kennen sicher auch sehr viele, die BB-Kampagne hat mit 250 Millionen den ökologischen Fußabdruck entwickelt, den sicher jeder heute kennt, wo die Idee ganz klar war zu sagen, ihr seid alle dran schuld. Also ihr rechnet jetzt euren ökologischen Fußabdruck aus und ihr müsst einfach nur richtig konsumieren, ihr müsst so die richtigen Produkte kaufen, dann läuft das alles schon, dann geht das schon alles. Nur nicht wir selber, dass wir wirklich unser Kerngeschäft transformieren. Und wenn wir jetzt Zahlen anschauen von 2022, habe ich mir aufgeschrieben, 5 fossile Konzerne, also BP, Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergy, haben 750 Millionen Dollar ausgegeben für klimabezogene PR-Aktivitäten. Das heißt, man hat dann sehr viel investiert in diese grüne Werbung. Ich habe mir dann auch selber mal so ein bisschen, wir haben auch von Greenpeace haben wir uns das angeschaut, aber ich habe es mir selber auch angeschaut, wenn man diese Instagram-Seiten und so anschaut, das ist immer alles sehr schön grün und es gab zum Beispiel auch eine Werbung von einem Autohersteller, von Kia, das ich auch im Buch beschrieben habe, wo ein Auto über den Strand mit einem Rechen hinten dran fährt und praktisch den Strand reinigt, damit die Schildkröten ins Wasser können. Ja. Es ist ab absolut absurd, aber es wurde alles halt sehr so grün, flauschig, nachhaltig dargestellt. Greenwashing, der Begriff selber, nun noch nicht, kommt aus dem Englischen, kommt vom Washing, Schönfärberei und kommt eigentlich vom Whitewashing. Das ist wie weiße, also dass man weiße Personen in schwarze Rollen, also schwarze Rollen mit weißen Personen besetzt hat. Das hat man dann eben Whitewashing genannt. Und Greenwashing kam das erste Mal auf, wie Jay Westerwelt, das ist ein Aktivist gewesen und ein Ökologe, sich darüber aufgeregt hat, dass in den Hotels dieses Pickerl ist, hängen Sie das Handtuch auf, dann wird es nicht gewaschen für die Umwelt. Und er hat dann eben gesagt, das ist nicht für die Umwelt, sondern die sparen damit Kosten. Und wenn sie wirklich was für die Umwelt machen würden, würden sie ganz andere Maßnahmen setzen. Und da kam das erste Mal dieser Begriff Greenwashing. Mittlerweile ist er auch im Oxford Dictionary drinnen. Und was mir auch wichtig ist und was auch für uns als Greenpeace eine Definition von Greenwashing ist, es ist nicht nur Greenwashing, wenn es absichtlich ist. Mittlerweile sagen wir auch wenn es unabsichtlich ist, ist es Greenwashing, weil wir haben die Zeit nicht mehr zu sagen, hops, das ist mir jetzt passiert. Sondern man muss sich schon als Unternehmen und als PR-Agentur und sonstige Akteurinnen überlegen, was tue ich und diese Verantwortung auch übernehmen. Genauso wie man es macht bei Hygienevorschriften, bei Sicherheiten, muss man einfach die ökologische Komponente auch mit reinnehmen. Das heißt, Wenn es etwas gibt, was man sich unbedingt merken muss nach diesem Vortrag und wenn man dieses Buch liest, Greenwashing ist nicht nur Marketing. Greenwashing ist jetzt nicht nur, ich gehe in den Supermarkt und sehe ein grünes Produkt und denke mir, ist das wirklich grün? Das gehört zu Greenwashing, definitiv, ja. Aber es ist eine perfide, ganz absichtliche Strategie von Konzernen, es abzuweisen, dass es starke Regeln gibt. Und wir sehen ja jetzt gerade, dass sie erfolgreich waren. Also es ist ein bisschen auch so ein Kräftegezehre, habe ich mir dann so bildlich vorgestellt, zwischen der Umweltbewegung, wer alle da auch dazugehört, das ist jetzt nicht nur Greenpeace, aber das sind alle Menschen, die sich damit beschäftigen, es sind Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, es sind auch Medien, die darüber berichten und auf der anderen Seite Konzerne, die das einfach nicht haben wollen und beide praktisch versuchen, Richtung Politik dementsprechend eben auch Einfluss zu wirken und in ihrer Interessen ihre Interessen durchzubringen. Nur sind die einen Interessen profitgetrieben und die anderen fürs Gemeinwohl orientiert. Was auch wichtig ist, noch dazu zu sagen, ist natürlich, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, was Schäden immer wieder externalisiert und auf die Gemeinschaft auslagert und Profite individualisiert bzw. privatisiert. Und auch das BIP, also das zum Messen unseres Wohlstands, ist eigentlich ein komplett falsches Instrument. Und auch der Erfinder des BIP hat selber gesagt, das BIP misst alles außer das, was das Leben lebenswert macht. Das hat mir mein Vater schon damals erzählt, wie ich studiert habe. Ich habe gesagt, das ist total absurd, weil wenn ein Autounfall entsteht, ein riesengroßer Autounfall, dann macht das eigentlich das BIP besser. Was aber de facto ja nichts Gutes ist, aber weil wir halt dadurch eben die Wirtschaft auch antreiben. Und das heißt, man wird auch in diesem System, wenn man auf Ökologie setzt, wenn man praktisch im Einklang mit der Natur produziert, nicht belohnt, sondern eigentlich eher bestraft. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich natürlich auch viele Konzerne. Und die Schere geht in diesem System zwischen Reich und Arm halt immer mehr auseinander. Und die Reichen diktieren immer mehr eigentlich, wie die Wirtschaft funktioniert und ob wir die Umwelt und das Klima eben noch, ich sage es jetzt so, retten können. Ja, im Endeffekt retten wir uns ja selber, weil wir da hier existieren müssen. Und das sieht man ja jetzt gerade auch in den USA bei den großen Konzernen, auch bei den Tech-Konzernen, wie die viel eigentlich bestimmen und dominieren. Und nicht nur die großen Konzerne, auch die reichen Menschen, die viel mehr Emissionen verursachen als der Otto-Normalverbraucher. Ich habe mir die Zahlen da auch rausgeschrieben noch, weil ich das so beeindruckend finde, dass die fünf reichsten Milliardäre in 3 Stunden im Durchschnitt mehr Emissionen verursachen als eine britische Person in ihrem ganzen Leben. Sie fliegen 184 Mal pro Jahr mit dem Privatjet, 425 Stunden in der Luft. Das sind so viele Emissionen, wie eine durchschnittliche Person in 300 Jahren verursacht. Und ihre Yachten stoßen so viel Kohlenstoff aus, wie eine durchschnittliche Person in 860 Jahren. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel dann hören, es gibt irgendwie grünen Treibstoff für Privatjets oder es gibt irgendeine Yacht oder MSC zum Beispiel, setzt jetzt auf Nachhaltigkeit. Solche Fortbewegungsmittel, ja, solche Erfindungen können gar nicht nachhaltig sein, weil sie an sich schon so unfair sind. Ich habe mir dann die verschiedenen Akteurinnen, die Strategien und die Tricks angeschaut aus verschiedenen Bereichen. Wir haben uns dann entschieden, die fossile Industrie zu nehmen, die industrielle Landwirtschaft, die Textilbranche, die Plastikbranche und die Finanzbranche. Gibt sicher auch noch mehr darüber hinaus, aber das haben wir mal als die schlimmsten mehr oder weniger definiert und die auch dann genauer beschrieben. Und auch bei den Akteurinnen bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, es gibt niemanden, der nicht greenwasht. Also wir haben die Medien, wir haben die sozialen Medien, wir haben die Wissenschaft, selbst da gibt es noch Greenwashing. Wir haben falsche NGOs, also einfach Vereine, die bewusst gegründet werden, um eben Druck auszuüben aus der Sicht einer praktisch einer NGO. Wir haben in Österreich, oder hatten, das ist jetzt zugemacht worden, Ökolution zum Beispiel. Das ist ein, die haben sich immer als Umwelt-NGO, Klima-NGO gegeben und sind aber finanziert worden von der Wirtschaftskammer und von der industriellen Vereinigung zu 100%. Das heißt, da war auch das große Problem. Die haben uns dann ja auch oft irgendwo die Stimme genommen, weil dann hat man diese Umweltorganisation eingeladen, die immer konträre Positionen hatte zu allen anderen Umweltorganisationen, weil sie eigentlich von der Wirtschaft finanziert und dirigiert ist. Von den Strategien gibt es viele, gibt es zahlreiche Strategien, die Unternehmen anwenden, um green zu waschen. Ich habe jetzt da 13 Strategien dann definiert in dem Buch. Da gehört dazu eben sehr vage und sehr unklare Aussagen, kennt ja jeder. Wie man das sagt, etwas ist grün, etwas ist nachhaltig, das ist auf dem Produkt oder auch der gesamt auf das Unternehmen. Oft auch sehr unklare Begrifflichkeiten, Behauptungen, wo man keine Beweise hat, wie die Unternehmen eigentlich dazu kommen. Oder auch gern nur einen Teil eines Produkts grün machen und alles andere ist eigentlich überhaupt nicht nachhaltig. Dann eben Begriffe oder Begrifflichkeiten verwendet, die keinen Standard und keinen Beweis als Basis haben. Also da haben wir zum Beispiel die regenerative Landwirtschaft, auf das komme ich dann noch, wo man dann sagt, wir setzen jetzt auf regenerative Landwirtschaft, keiner weiß aber, was eigentlich damit gemeint ist, wo ja die biologische Landwirtschaft eigentlich einen ganz klare Vorgaben hätte, was zu machen ist, aber man setzt dann doch lieber auf die regenerative Landwirtschaft. Dann natürlich irreführende Symbole oder Bilder, also Verpackungen, die sehr nachhaltig dargestellt werden. Selektive Darstellungen, das habe ich eh schon erwähnt, mit Fachsprache, Blenden, Versprechen in die Zukunft finde ich auch sehr nett, wenn man sagt, man macht etwas bis XYZ, können wir ja im Prinzip nicht nachvollziehen, ob das dann auch wirklich passiert. Ist auch zu viel verlangt von jeden Einzelnen. Was auch gern gemacht wird, ist Sachen, die gesetzlich verboten sind, einfach trotzdem dann noch draufschreiben, dass man das macht, obwohl es eigentlich eh nicht mehr erlaubt ist. Und was auch sehr perfide ist, und das passt zu dem, was ich vorher auch gesagt habe, nennt man Deep Greenwashing, wenn Unternehmen sich sehr nachhaltig darstellen, zum Beispiel auch ein Zertifikat verwenden, zum Beispiel FSC oder so, und dann aber hinterrücks dagegen lobbyieren, dass es eben Gesetze genau in diesem Bereich gibt, wo man ja eigentlich davon ausgehen könnte, die würden ja das eh gut finden, wenn es gesetzlich geregelt ist, weil sie sich ja schon für das einsetzen. Also als Beispiele habe ich da jetzt zu diesen ganzen Strategien, eines meiner Lieblingsbeispiele ist das MSC-Gütezeichen im Fischbereich, die sicher gegründet haben mit dem Ziel, nur nachhaltigen Fisch zu vertreiben. Und es steht auch überall der nachhaltigste Fisch. Aber zum Beispiel ihrem Standard ist nicht ausgeschlossen oder man ist nicht ausgeschlossen, zertifiziert zu werden, wenn man überfischt. Und Überfischung ist eines unserer größten Probleme der Meere. Also man könnte davon ausgehen, dass wenn ich einen nachhaltigen Fisch kaufe, dass das sehr, sehr wohl da drinnen ist. Das Problem dabei ist halt, es gibt viele Probleme beim MSC und bei anderen Gütezeichen. Aber wenn ich jetzt vom Supermarktregal stehe und ich sehe da MSC der nachhaltigste Fisch, und ich glaube, es steht sogar wirklich der nachhaltigste, und ich hätte jetzt daneben einen heimischen Fisch oder vielleicht sogar eine pflanzliche Alternative, gehe ich vielleicht davon aus, dass da steht ja nachhaltig drauf, dass das muss ja wohl nachhaltiger sein. Und dann kaufe ich vielleicht sogar noch dieses Produkt mehr, als dass wir eigentlich alle wissen sollten, Meeresfisch sollte man massiv reduzieren, weil wir diese Menge gar nicht mehr produzieren können. Das Verschieben von Zielen, das, was ich vorher schon erwähnt habe, das hat Danone zum Beispiel gemacht, das haben viele gemacht, aber Danone war zum Beispiel so ein Beispiel, die haben immer wieder gesagt, bis XY zu einem gewissen Zeitraum werden sie recyceltes Material einsetzen und haben ihre eigenen Ziele einfach nie erreicht. Und haben dann immer wieder die Deadline noch weiter rausgeschoben. Und das ist eben, wie gesagt, für uns dann auch nicht kontrollierbar oder einklagbar, dass wir sagen, ihr habt euch ja gar nicht dran gehalten. Beim Deep Greenwashing, also eben dieses Lobbyieren dagegen, da haben wir aufgedeckt auch, dass es Vereine gibt, die in Brüssel, in sozusagen, also Branchenverbände, aktiv gegen die Entwaldungsverordnung in der Europäischen Union lobbyiert haben. Und da sind Unternehmen dabei, die schon seit Jahren FSC zum Beispiel verwenden und sagen, sie haben nachhaltiges Holz in ihrer Lieferkette, setzen auf nachhaltiges Holz und die wollen aber dann dezidiert nicht, dass es eben eine Entwaldungsverordnung gibt. Und gerade in der EU, also wir haben uns das dann damals ausgerechnet, dass 25.000 Lobbyisten kommen auf 705 Abgeordnete, das heißt 35 Lobbyisten pro Abgeordneter. Das ist schon eine ziemliche Wucht, ja. Und da muss man dann halt als Greenpeace oder als andere Umweltorganisation einmal dagegen halten auch. Bei den Branchen habe ich eh schon erwähnt, welche wir uns angeschaut haben, also fossile, die Landwirtschaft, Textil, Plastik und Finanz. Da gibt es auch viel zu erzählen. Hat doch jeder sein kleines Unterkapitel. Bei dem fossilen Bereich haben wir ganz oft gesehen, dass eben zum Beispiel eine Netto-Null-Strategie vom Unternehmen beschlossen wird, sie möchten Netto-Null-Emissionen haben bis 2050. Man findet aber keine schlüssige Strategie oder keine Maßnahmen, wie sie das eigentlich machen sollen. Wir haben auch selber eine Studie 2022 rausgebracht, wo wir herausgefunden haben, dass die europäischen Ölkonzerne oder die Konzerne des europäischen Ölmarkts so 92,7% ihrer Investitionen in den Ausbau von Öl und Gas getätigt haben. Das heißt nur 7,3 in Erneuerbare. Bei den globalen Zahlen ist es noch ärger. Ich glaube, das sind 1,5% der Investitionen in Erneuerbare kommen von den fossilen Konzernen. Und das aber, während sie uns ja erzählen, wir brauchen ja die fossilen Energieträger, um das an den Erneuerbare zu finanzieren. Also da müsste es eigentlich schon einen viel größeren Shift geben, wenn sie das wirklich ernst meinen. Also ich habe das dann auch so beschrieben. Das ist wie, wenn ich sagen würde, ich muss essen, damit ich Energie für die Diät habe. In etwa so, ja. Und dann kommen natürlich ganz viele innovative Methoden wie grüner und blauer Wasserstoff, HVO 100, Carbon Capture and Storage, wo man dann angeblich ja CO2 verschwinden lassen kann, aber wo viele, viele andere Risiken damit wieder entstehen, viel zu teure Technologien sind. Also anstatt wirklich zu sagen, wir transformieren unser Unternehmen, was wahrscheinlich für die Unternehmen schlussendlich dann teurer kommen würde. Kompensationen ist ein eigenes Kapitel, weil es da einfach ganz viele Probleme gibt. Also CO2-Zertifikate, was wir als eine super perfide Art und Weise zu Greenwashing empfinden, weil da auch die ganze Verantwortung meistens auf den globalen Süden umgewälzt wird, wo man sagt, irgendwo wird ein Wald gepflanzt, geschützt oder irgendwelche effizienten Kochöfen finanziert und dann können wir weiterhin CO2 emittieren und wir rechnen das dann einfach gut mit den Zertifikaten. Abgesehen davon, dass diese Projekte oft nicht funktionieren, ist diese Idee an sich einfach so absurd, weil ein Produkt nicht grüner wird, nur weil irgendwo anders ein Baum gepflanzt wird. Also der Flug hat trotzdem diese Emissionen. Und es ist auch beim Beispiel Carbon Farming, was ich da auch behandle, was auch sehr viele Probleme mit sich bringt, wo Landwirte Zertifikate verkaufen, aber auch wieder so ist, wo ich mir denke, eigentlich müsste man ja da reduzieren und dann nicht diese Reduktion verkaufen, dass wer andere weiter emittieren kann, sondern wir müssen ja insgesamt alle runterkommen. Genau, in der Finanzbranche, also ja, bei der Landwirtschaftsbranche, da, weil ich da jetzt drüber gesprungen bin, ja, das ist eben das Carbon Farming ein Problem, dann ist diese regenerative Landwirtschaft, die ich vorher schon erwähnt habe, auch spannend. Da haben Konzerne wie Nestle und so weiter diesen Begriff mal erfunden. Und dann setzen die alle auf regenerative Landwirtschaft. Und eben, man stellt sich einfach die Frage, warum wird sowas Neues entwickelt und nicht auf was Bewährtes, was auch eine EU-Gesetzgebung im Hintergrund hat? Warum setzt man nicht auf biologische Landwirtschaft? Und die einzige Antwort, die man hier finden kann, ist einfach, weil sie tun können, was sie wollen, weil man nicht genau definiert, was regenerative Landwirtschaft ist. Ich sage jetzt nicht, dass regenerative Landwirtschaft auch gut sein kann, wenn man es richtig macht, aber es gibt keine Vorgabe dafür. Genau, in der Finanzbranche, die auch sich sehr stark gemacht hat im Greenwashing, gibt es ja ganz viele Net-Zero-Allianzen. In den USA gibt es eine Anti-ESG-Bewegung mittlerweile schon. Aber man hat dann auch herausgefunden, dass es ganz viele ESG-Fonds, also Environmental, Social and Governance, die eigentlich nachhaltiger sein sollten. Also sagen wir so, die ursprüngliche Idee von ESG war ja einfach nur zu bemessen, wo stehe ich in diesen Bereichen. Geworden ist es, das ist nachhaltig. Und ganz viele dieser ESG-Fonds hatten dann fossile Unternehmen dabei. Auch DWS, die waren ja auch sehr in den Medien mit ihrem Greenwashing, die hatten damals, fand ich auch sehr lustig, einen Fonds zum Schutz der Meere. Und in diesem Fonds war einer der größten Kreuzfahrtsgesellschaften drinnen. Was einfach, ich meine, einfacher kann man Greenwashing, glaube ich, gar nicht erklären. Aber zumindest hat man im Finanzbereich jetzt kommen immer mehr Regulierungen. Es gab da auch vor circa einem Jahr eine neue Vorgabe, dass man eben das nicht mehr ESG nennen darf, wenn gewisse Kriterien nicht erfüllt sind. Dadurch haben sich ganz viele dann auch umbenannt, weil sie das nicht mehr gewähren konnten. Was kann man jetzt gegen Greenwashing tun? Also es gibt das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das gibt es in Deutschland genauso wie in Österreich. Und hier ist es eigentlich jetzt schon so, dass man irreführende Aussagen nicht tätigen darf. Es ist aber trotzdem so, wo kein Kläger, kein Richter. Das heißt, ich muss erst einmal gegen so etwas vorgehen gerichtlich, damit ich das auch verhindern kann oder einklagen kann, dass der Konzern dann damit aufhört. Das macht ja die Umwelthilfe in Deutschland ganz viel. Wir haben das noch nicht so etabliert in Österreich, weil wir das bis dato nicht durften, also und noch immer nicht dürfen. Wir versuchen gerade die Anerkennung zu bekommen. Da gab es eine EU-Richtlinie, wo man eben jetzt sich bewerben kann. Die haben wir jetzt in Österreich auch mal umgesetzt und jetzt sind wir auch gerade in diesem Prozess, dass wir das dürfen. Aber es gibt eine gute Neuigkeit, eine gute und eine schlechte in dem Bereich. Es gibt die Empowering Consumer-Richtlinie, die jetzt bis Ende März umgesetzt werden muss. die schon viele Verbesserungen hier bringen wird, so vermuten wir, weil dezidiert grüne Begriffe aufgenommen worden sind. Das heißt, wenn man jetzt klagt, ist man viel sicherer, dass man diese Klage auch gewinnt als vorher. Vorher war das Risiko einfach noch etwas größer, weil diese grünen Begriffe hier nicht dezidiert geregelt worden sind. Und es ist auch so, dass man zum Beispiel nicht mehr klimaneutral sagen darf, wenn man kompensiert. Das ist ein super Fortschritt. Man muss auch das gesamte Produkt muss grün sein und nicht nur ein Teil davon. Also so ein paar neue Regelungen gibt es. Was aber die schlechte Nachricht ist, was ganz interessant ist, dass eigentlich die Green Claim Richtlinie auch geplant war. Also als Lex Specialis gegenüber der Empowering Consumers Lex Generalis sozusagen, wo man dann wirklich genauer definiert hätte, was muss man denn tun, wenn man etwas grün benennt, was muss man tun, wenn man ein Gütezeichen verwendet, wie ist das sozusagen also wie heißt das juristisch, weil es Juristen da sind, also eben nicht nachher, sondern vorher klären muss. Und diese Green Claim Richtlinie, und das war, soweit ich weiß, Premiere, wurde von der Kommission einfach zurückgenommen. Das ist so davor, glaube ich, noch nie passiert, aber da hat man schon gesehen, wie sich das gerade in der Kommission und in Brüssel einfach dreht, weg von diesem Green Deal hin zu einem Greenwashing Deal oder Clean Industrial Deal. Genau, und jetzt sind wir eh schon in der Jetztzeit, eben beim Green Deal, der 2019 ins Leben gerufen worden ist, eigentlich sehr viel, er ist nicht perfekt gewesen und es war auch nicht so, dass jetzt Greenpeace gesagt hat, alles ist super, aber es war schon irgendwo auch ein Lichtblick. Und jetzt sehen wir aber, dass das Ganze komplett zurückgenommen wird, zurückgerudert wird in den USA. Wie gesagt, gibt es Anti-ESG-Bewegungen, es werden Gesetze zurückgenommen. Es ist eigentlich gut, wenn man sich nicht ökologisch ausrichtet. Man wird darin motiviert. Ich brauche von Trump ja gar nicht reden, das kriegt eh jeder mit. Ich habe jetzt vorgestern auch gelesen, dass es eine globale Umfrage sozusagen gab von 165 Nachhaltigkeitsexperten, die auch gesagt haben, also das, wo nur 23% gesagt haben, sind überzeugt, dass der Green Deal zu wirklichen Gesetzen führt, die uns was bringen. Also hier ist einfach komplette Trendwende. Und jetzt kommen die ganzen Omnibus-Verordnungen, die ja eigentlich, ein Omnibus sollte ja eigentlich nur dazu gemacht werden, um technische Adoptionen durchzuführen. Und jetzt wird wie mit der Kettensäge über alles drüber radiert. Der erste Omnibus ist auch schon veröffentlicht worden und beschlossen worden, wo es um die CSRD, also um die Nachhaltigkeitsberichterstattung ging, um das Lieferkettengesetz und um die Taxonomie, wo alles wieder zurückgenommen worden ist, in der Essenz, was eigentlich geplant gewesen wäre. Jetzt hatten wir vor kurzem eben die Informationen über den Umweltomnibus, wo es um die Wasserrahmenrichtlinie geht, um die Kosmetikverordnung, um die Zulassungen von Bauprojekten. Also es wird auf allen Ebenen und nicht nur im Umweltbereich, auch im sozialen Bereich, auch im digitalen Bereich, alles unter dem Deckmantel der Deregulierung, der Simplification, der Wettbewerbsfähigkeit, alles wegradiert. Und es ist wirklich sehr bedenklich gerade und wir versuchen da jetzt gerade mit allen möglichen Mitteln, die wir haben, dagegen auch anzuhalten, weil im Endeffekt ist das unter dem Deckmantel der Vereinfachung, werden einfach unsere ganzen Schutzstandards aufgelöst, wo wir eigentlich so viele Jahre dafür gekämpft haben, die unser aller schützen. Und eigentlich wird das Risiko nur verschoben vom Unternehmen hin zu uns allen. Und die Kosten, die dann entstehen werden, auch die gesundheitlichen Risiken, die damit einhergehen, werden einfach auf die Allgemeinheit wieder geschoben. Wie es jetzt dazu kam, ist natürlich jetzt schwer genau zu sagen, wie das alles gekommen ist. Aber ein Teil davon ist sicher, dass viele Unternehmen eben es nicht ernst gemeint haben, weil sie eben greengewasht haben. Das heißt, sie haben eigentlich nur kosmetische Maßnahmen gesetzt. Und aus diesem Grund können sie auch jetzt ganz leicht davon wieder abkommen, weil sie es eigentlich eh nie ernst gemeint haben. Und so ist auch meine These. Weil würde ein Unternehmen tatsächlich sagen, sie transformieren, sie setzen auf ökologische Nachhaltigkeit und auch soziale, dann würden sie jetzt nicht einfach davon wieder abkehren. Also wenn ich jetzt nehme dann immer das Unternehmen Sonnentor als Beispiel, das man vielleicht kennt, die haben das einfach in ihrer Unternehmens-DNA drinnen und komme, was wolle, die werden da auch weitermachen. Und das ist dann egal, was auf der EU anders beschlossen wird. Das heißt, wir sind jetzt halt im Green Cancelling. Das Green Hushing, das ist noch eine Stufe davor, wo man sagen kann, Unternehmen machen zwar was, setzen sich zwar ein oder versuchen ökologische Nachhaltigkeit voranzutreiben, aber sie reden nicht mehr drüber, weil, so sagen sie, Angst haben, da diskreditiert oder vielleicht sogar verklagt zu werden. Das ist auch ein Riesenproblem, weil einfach der Austausch dann zwischen den Unternehmen noch fehlt, wie man eigentlich auch weiterkommt, und das Thema hat auch keine Relevanz mehr. Parallel dazu, und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, ist es ja nicht nur so, dass wir in der Essenz im Inhaltlichen gerade große Probleme haben, sondern auf vielen Ecken und Enden wird ja auch gegen die vorgegangen, die sich eben für diese Themen einsetzen. In dem Fall jetzt auch gegen Umweltorganisationen. Das heißt, das ganze Klima rund und in dem wir uns bewegen und in dem wir arbeiten, wird rauer. Also autoritäre Regime, Regierungen, Parteien werden immer mächtiger. Wir haben in den USA gerade selbst eine SLAPP-Klage am Hals, also eine Einschüchterungsklage, Strategic Lawsuit Against Public Participation, wo Energy Transfer, Greenpeace USA und Greenpeace International auf 666 Millionen Dollar verklagt hat. Das ist jetzt auch schon bestätigt, nur unter Anführungszeichen mehr mit 345 Millionen, wo wir auch Einspruch erheben werden. Aber das heißt natürlich, wenn das durchgeht, kann Greenpeace USA eigentlich zumachen. Das heißt, es ist für uns auch immer schwieriger auch zu arbeiten, weil wir nicht nur inhaltlich bekämpft werden, sondern auch, wie wir eigentlich, dass wir überhaupt arbeiten können. Deswegen auch die Whistleblower-Initiative, die ich auch mitgegründet habe, und auch diese Antikorruptionsinitiative, weil ich mich ganz viel auch mit den Themen liberale Demokratie und Zivilgesellschaft beschäftige, weil wenn wir nicht mehr agieren können, wenn wir keine Versammlungsfreiheit mehr haben, wenn wir keine unabhängigen Medien mehr haben, dann kommen wir mit unseren Themen auch nicht mehr durch und können auch nicht mehr arbeiten, wie wir es ja schon sehen, wie zum Beispiel in Ungarn. Und das Ganze findet aber parallel dazu statt, wo eigentlich sehr viele Menschen die Klimakrise sehr wohl wahrnehmen und sehr wohl große Angst davor haben und über diese Folgen. Also es gibt eine Studie aus dem Jahr 2024, wo 89% der Befragten gesagt haben, dass sie sich entschlossenes Handeln gegen die Klimakrise wünschen. Und mir kommt es ein bisschen so vor, dass wir können dieses Change by Design, das schaffen wir nicht. Also es geht immer nur Change by Disaster. Es ist jetzt gerade wieder, jetzt haben wir gerade wieder die Ölkrise, und man fragt sich, naja, also ja, das hätte man sich auch überlegen können, dass es vielleicht besser wäre, wenn man sich unabhängiger aufstellt in der Energieversorgung und nicht abhängig ist von autoritären Autokraten, autoritären Regimen und das Öl weiter importiert. Genau, also das heißt, wir setzen uns halt weiter dafür ein, einerseits natürlich für diese Grundstruktur, für liberale Demokratie, für die Möglichkeit, dass Zivilgesellschaft gehört wird und arbeiten kann, aber dass man auch eben weiterhin, also dass man nicht weiterhin, aber dass man Regeln hat, dass man Gesetze hat, dass man Vorgaben hat, was auch für viele Unternehmen ja nicht schlecht ist, wenn sie in einer also in einer Gleichberechtigung im Wettbewerb agieren können, wenn es für alle gilt und nicht immer nur in diesem freiwilligen Bereich sind. Das heißt, wir fordern einfach nach wie vor Regeln, wir fordern Transparenz, wir setzen da weiterhin auf großen Druck Richtung Konzerne, aber vor allem auch Richtung Politik. Und das geht halt nur, wenn wir eine starke Zivilgesellschaft haben. Und es ist wirklich bei dem Thema, es fehlt nicht an Wissen, es fehlt nicht irgendwie an Transformationskraft, es fehlt einfach an dem Willen. Und jetzt ist es, und ich nehme die Frage auch vorweg mit, was kann man tun? Das kommt immer so, was kann man jetzt machen? Ich finde einfach, wir sind viel mehr als Konsumenten und Konsumentinnen. Und diese Saga, jeder Griff ins Regal ist ein politischer Auftrag. Das ist irgendwie ganz nett, ja. Und ich sage auch nicht, dass man nicht nachhaltig konsumieren soll. Das ist definitiv wichtig. Versuche ich auch so gut wie möglich es geht. Aber der viel größere Hebel ist natürlich, wenn es Regeln und Vorgaben gibt für die Konzerne, wie sie wirtschaften. Und dass es hier diese Transformation gibt. Und deswegen bin ich einfach sehr stark der Meinung, dass wir in unserem Wirkungsbereich total viel bewirken können, wenn wir in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, in dem Bekanntenkreis, in dem wir uns bewegen, das Thema einfach zum Thema machen. Wenn wir uns dafür einsetzen, wenn es mehr Whistleblower gibt, die wirklich in Unternehmen den Mut haben zu sagen, ich melde das jetzt, wenn da was schief rennt, so wie die Desiree Fixler bei DWS gemacht hat. Riesenskandal. Der CEO ist gleich zurückgetreten. Große Strafen wurden gezahlt. Ich glaube nicht, dass die DWS so leicht wieder greenwasht. Also sowas braucht es einfach noch viel mehr. Und es gibt auch gute Beispiele, wo Unternehmen wirklich transformiert haben. Es wird zum Beispiel die Firma Ostred, ich weiß nicht, ob man es richtig jetzt ausspricht, die komplett von einem fossilen Konzern in eine erneuerbaren Energieunternehmen gewandelt ist. Genau. Und der letzte Satz, damit es nicht ganz so deprimierend ist, ich habe mir dann schon gedacht, dass es eigentlich überhaupt Greenwashing gibt und dass es überhaupt diese Strategien gibt und dieses Kräftegezehre, was wir jetzt finden, und diese Strategiewechsel, die auch von der EU jetzt fortgeführt wird. Das passiert ja nur deswegen, weil es eine sehr starke Umweltbewegung gibt. Sonst könnten sie ja, müssten sie das ja alles nicht machen. Und das gibt mir dann halt wieder Mut, da auch weiterzumachen und da am Ball zu bleiben, gerade jetzt am Ball zu bleiben und eben weiterzuwirken, weil ich mir halt schon oft denke, was wäre, wenn es das nicht gäbe, dann wären wir noch ganz woanders. Also um so ein bisschen einen positiven Schlusssatz zu sagen.
Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Vortrag der Wirtschaftsexpertin und Sprecherin von Greenpeace Österreich, Ursula Bittnau, über den neuen, bei Ökom erschienenen Greenpeace Report zu Greenwashing. Am Mikrofon war Manuel Schneider. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos zum Buch und zu unserer Referentin finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.